Kurzer Hinweis von mir. Die letzten 5 bis 10 Minuten der Folge haben eine etwas schlechtere Audioqualität, da unsere Main-Aufnahme da leider kaputt gegangen ist. Ich wünsche euch trotzdem viel Spaß mit der Folge. Ich denke, die Inhalte sind trotzdem wieder super. Welcome to a couch, take a seat, delight. Where tech meets comfort in the soft glow light. Relax, unwind. Let your mind ignite. Future's here, cozy, clear, shining bright.
Damit einen wunderschönen, herzlichen, guten Abend aus unserer Perspektive. Heute am 18. März, Dienstag diese Woche, 20.52 Uhr. Also wieder zur später Stunde, das wird man mir anmerken, aber ich gebe Mühe, auf Augenhöhe mit Fabian mitzuhalten, der ja gefühlt nicht nur nicht schläft, sondern immer hochmotiviert ist und tief in der Sache steckt.
Ja, und viel zu viel redet.
Ja, das stimmt. Aber es könnte mir heute helfen. Wir haben euch heute einiges mitgebracht, aber wir haben diesmal gar nicht so viel aussortiert. Es ist schon grundsätzlich was Großes passiert, aber wir haben noch nicht so viele News dazu gefunden. Dazu aber später mehr. Grundsätzlich haben wir OpenAI und Google mit einer Regierungsanfrage. Wir haben Sam Altman noch, der DeepSeek angreift und staatlicher Kontrolle vorwirft. Dann haben wir noch News zwischen Google und Anthropic. Da gibt es nämlich eine Zusammenarbeit, die jetzt mal gerichtlich genauer definiert wurde. Nvidia hat diese Woche echt einiges vorgestellt, darunter eine neue Chip-Generation. Und wir haben die erste KI-Schule in den Staaten, genauer gesagt in Texas. Bevor ich aber starte, würde ich sagen, Fabian, dein obligatorisches Hallo in die Runde wäre doch hier eigentlich ganz gut angebracht.
Ja, damit Hallo in die Runde von meiner Seite. Wie immer eine sehr ereignisreiche Woche, jetzt schon gerade mit den Nvidia-Ankündigungen einiges Interessantes passiert. Ich freue mich auf die Folge.
Dem kann ich mich nur anschließen und ich würde sagen, ich starte gleich, indem wir uns mal in die Staaten seppen und genauer gesagt nach Texas und wir uns dort mit dem Schulsystem auseinandersetzen. Grundsätzlich könnte man vielleicht mal sagen, das hat nicht so den guten Ruf. Lehrer verdienen wohl mit $92,000 bis $120,000 doch ganz gutes Geld. Allerdings die Ergebnisse unfassbar schlecht. Also das hat mich ein bisschen geschockt. Also 2024 konnten dort von den 11-Klässlern gerade mal 22% richtig lesen und Mathe-Grundkompetenzen hatten gerade mal 19%. Also das ist natürlich also für die 11. Klasse wirklich eine Vollkatastrophe. Und die aktuelle Regierung plant, das Bildungsministerium abzuschaffen. Klingt im ersten Moment ein bisschen komisch. Aber statistisch gibt es jetzt das Bildungsministerium wohl seit 30 Jahren und die Schule ist seit 30 Jahren schlechter geworden. Also mit Einführung des Bildungsministeriums hat es halt einfach abgebaut.
Perfekt.
Und deswegen will man es jetzt wieder wegnehmen. Ja, und was hat man gemacht? Man hat gedacht, was könnte denn eine Lösung sein? Und eine Lösung wäre eine Zukunftsschule, die KI-gestützte oder AI-gestützte Bildung anbietet. Und das fand ich ziemlich spannend, muss ich sagen. Und ich finde die Idee und das Konzept dahinter auch ganz cool, weil man jetzt die Schüler 2 Stunden dem akademischen Lernen aussetzt, sozusagen, mit im Kern auf den Schüler durch KI optimierten Inhalten. Und nach dieser Zeit gehen die aber nicht nach Hause, sondern im Nachmittagsprogramm sozusagen, also nach diesen 2 Stunden Lernen, haben die Schüler Zeit für andere Aktivitäten. Das heißt, die beschäftigen sich mit Lebenskompetenzen wie öffentliche Reden, finanzielle Bildung, soziale Interaktion, Teamarbeit, Sport. Also das ist eigentlich, finde ich, ein Konzept, was wir in Deutschland auch dringend bräuchten. Ja, also ich will jetzt nicht sagen nur KI-Schule, aber wir bräuchten durchaus ein Konzept, wo in Schulen auch wirklich die Lebensrealität so ein bisschen abgebildet wird. Und dass man jetzt hier bessere Ergebnisse mit weniger Zeit erzielt und die gewonnene Zeit aber nicht verschenkt, sondern gleichzeitig nutzt, die Lebenskompetenz zu erhöhen. Ich muss sagen, das ist eigentlich ein ziemlich smarter Move.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist ein guter Use Case für AI. Ich kann mir auch vorstellen, dass Schüler mehr Respekt vor so einer AI haben als vor einem schlechten Lehrer. Also du kennst das bestimmt auch noch aus deiner Schulzeit. Dann hast du da so einen Lehrer, der überhaupt nichts ausstrahlt, der eigentlich nur hofft, dass er diese Stunde jetzt mal ganz gut wegkommt. Und der kann den Schülern dann am Ende auch nichts beibringen, wenn da kein Respekt ist. Und das scheint ja bisher auch sehr gut zu funktionieren, ne? Also doppelt so gute Resultate wie bei herkömmlichen Lehrern. Ich glaube, das ist ein super System. Vor allem, weil die Schüler ja dann in den Workshops auch mal lebensnahe Sachen auch noch vermittelt bekommen.
Ja, definitiv. Also ich kann mich auch noch an den einen oder anderen Lehrer erinnern, wo man selber mal gehofft hat, hoffentlich ist er einfach krank und umgekehrt genauso. Ja. Die Lehrer waren auch immer froh, wenn die Klasse mal nicht da war. Und ich glaube, der Vorteil mit also generell, wenn man das Schulsystem so ein bisschen umstellt, ist zu sagen, man kann den Schülern mit an die Hand geben, sich selber etwas beizubringen, also die Hilfe zur Selbsthilfe letzten Endes. Und die Lehrer sollten den Unterricht aber begleiten und halt für Fragen trotzdem offen sein. Aber das Schöne bei AI ist ja, dass das individuelle Lerntempo des Einzelnen in einer gesamten Klasse ja immer abgebildet wird. Und wenn man im Vorfeld aber das definierte Endziel sozusagen bestimmt, was an diesem Tag erreicht werden soll als Lernwissen, dann ist ja AI in der Lage, auf jeden Schüler individuell einzugehen und dem sein individuelles Lerntempo und seine individuellen Veranschaulichungen mit an die Hand zu geben. Also das ist ja schon sehr individuelles, ich habe es jetzt ganz oft gesagt, Lernen, aber das ist ja wirklich grandios und das ist jetzt nicht Frontalunterricht, 30 Leute sitzen da, sondern da hat schon wirklich jeder die Möglichkeit, Unterricht zu haben, der auf ihn abgestimmt ist.
Ja, jeder hat seine Stärken, jeder hat seine Schwächen, ne? Und da macht das Sinn, wenn dann jeder so eine eigene AI hat und die AI sich perfekt darauf einschießen kann. Also macht 100% Sinn. Das ist ja auch ein Problem, was wir haben. Du sitzt da mit 30 Leuten in der Klasse und jeder kriegt so dasselbe vorgetragen und der eine versteht's, der andere nicht, aber wirklich darauf eingegangen werden kann er nicht. Und dadurch kommt es ja dann oft zustande, dass es Problemschüler gibt, die weil sie halt nicht mitkommen, dann nur noch Scheiße machen. Und das ist, glaube ich, eine gute Chance, da jetzt auch AI einzusetzen. Generell, es gibt so viele Bereiche, wo du inkompetente Menschen durch AI ersetzen kannst. Und ich bin ganz froh, dass ein Staat wie Texas, das ist jetzt in Texas, sich dem mal annimmt und das einfach mal ausprobiert. Also ich meine, was hat man schon zu verlieren?
Definitiv, und ich stimme da auch grundsätzlich voll zu. Und wir haben eine doppelte Herausforderung. Wir haben halt nicht nur Schüler, die nicht mitkommen, die dann anfangen, den Unterricht zu stören. Wir haben auf der anderen Seite ja auch das Prinzip, was jetzt auch grundsätzlich richtig ist, dass das so gegangen wird, aber man richtet sich ja auch so ein bisschen nach dem Lernschwächsten. Klingt jetzt so falsch, aber ne, du weißt, was ich meine. Nach dem aus, der einfach am meisten Zeit benötigt, das Wissen zu verarbeiten. Was dann auf der Umkehrseite bei Leuten, die das schon verstanden haben, irgendwann zu Frust führt, weil die sich denken, wie oft sollen wir das denn noch durchkauen? Ja. Und die könnten halt schon weitermachen und individuell halt viel besser werden, weil sie vielleicht übers Ziel hinausschießen und die Zeit halt sinnvoll nutzen. Also das ist schon absolut cool. Ich bin sehr verwundert, dass Texas hier Vorreiter ist. Aber auch das finde ich super. Ist ein mega Wandel. Aber hätte man mich gefragt, welcher Bundesstaat, welche Schule, welcher Bereich, dann wäre Texas, glaube ich, sehr weit unten gewesen auf meiner Liste, wenn ich jetzt raten müsste. Ich muss dazu sagen, ich war aber auch noch nie in den Staaten.
Ja, die Sache ist halt, Texas erlebt so ein bisschen kulturellen Umschwung. Also erstmal ganz, ganz viele Tech-Unternehmen gehen mittlerweile nach Texas. Die gehen aus dem Silicon Valley raus und dann nach Texas. Und aber auch ganz, ganz viele Menschen. Also du musst dir wirklich mal angucken, so die letzten 10 Jahre, wie viele Leute aus Kalifornien raus nach Texas quasi ausgewandert sind. Das ist ein riesiger Bevölkerungstausch, weil Kalifornien sich im Augen sehr, sehr vieler Leute sehr negativ entwickelt hat durch die Politik da. Und dann sind die vorwiegend nach Texas abgewandert. Ist tatsächlich ein Phänomen.
Spannende Entwicklung und könnte ja so ein bisschen auch der Grund sein, warum sich genau dort so eine neue, moderne Schule entwickelt.
Ja.
Und jetzt muss man halt sagen, für KI werden ja auch immer viele Daten genutzt und für dieses neuronale Lernen sozusagen oder die ganzen Prozesse, die dahinter stehen, brauchen wir ganz, ganz viele Daten. Und es gibt aber einige Daten, die sind halt nicht frei verfügbar, sondern die sind hinter einer Paywall. Man kennt es vielleicht, man ist auf ein Clickbait reingefallen von einem Nachrichtenanbieter und möchte diese News unbedingt lesen, kommt aber nur entweder mit dem Verkauf seiner Daten und ganz viel Werbung auf den Artikel oder indem man halt die Paywall bezahlt und sich ein Abo abholt oder abschließt bei der entsprechenden Zeitung oder bei der entsprechenden Nachrichtenseite. Und da gab es jetzt einen Vorstoß von OpenAI in Zusammenarbeit mit Google, die gesagt haben, Urheberrecht finde ich jetzt nicht mehr so schön. Können wir nicht Urheberrecht abschaffen für die Trainingszwecke und für das Trainieren unserer Models? Und haben das so ein bisschen, wie soll ich sagen, haben die sich den AI Act unter Trump so ein bisschen zugute oder zunutze gemacht und haben jetzt letztendlich China als Einwand vorgeschoben und haben halt gesagt, China macht das ja auch. Also zumindest gehen sie davon aus, dass es das China auch so macht. Und Urheberrecht nicht so richtig ernst nimmt. Und es geht hier ja schließlich um die nationale Sicherheit, weil man globaler Player im Bereich der AI sein möchte oder bleiben muss. Und deswegen haben sie gesagt, es ist halt ganz, ganz wichtig, dass man Urheberrecht aufbricht, weil Urheberrecht und auch Datenschutzrichtlinien würden Innovationen behindern. Ich verstehe den Ansatz, muss aber sagen, die Erklärung ist gefühlt weit hergeholt.
Ja, also es geht da nicht nur um Paywalls, es geht generell um die Inhalte im Internet. Also zum Beispiel jetzt die Inhalte, ein ganz bekannter Fall sind die New York Times, die haben ja OpenAI verklagt. Sogar, ich glaube, die haben über 10 Millionen in den Gerichtsprozess gesteckt, weil die gesagt haben, ey, wenn du jetzt ChatGPT nach einem bestimmten Thema fragst, teilweise gibt ChatGPT dir dann den ganzen Artikel von den New York Times und da sagt die New York Times, darauf haben wir jetzt Urheberrecht. Also das geht so nicht. Und in dem Zuge hat sich OpenAI dann irgendwann mit den New York Times geeinigt. Ich glaube, die New York Times kriegen einen prozentuellen Share an den Einnahmen von OpenAI. Irgendwas zwischen 0,5 und 1% sollten das sein, meinen Informationen zufolge. Und OpenAI hat ähnliche Deals mit anderen Publishern gemacht. Zum Beispiel aus Deutschland haben die einen Deal gemacht mit Springer, mit Bild.de, Welt und so, um diese ganzen Content-Bereiche. Und OpenAI hat da natürlich die Schnauze jetzt voll. Die sagen jetzt, ey, wir können jetzt nicht jeden hier 0,5%, 0,1% abgeben. Am Ende bleibt für uns nichts mehr über, nur weil wir auf deren Daten trainieren und wir müssen auf deren Daten trainieren. Deswegen sagt OpenAI jetzt ganz klar, ey, alles, was im Internet ist, das sollte gemeinfrei sein und da sollten wir unsere KI-Modelle bitte drauf trainieren können, weil die Chinesen machen das ja auch und Trump, du weißt ja, die Chinesen sind böse, wir sind ja die Guten und wir müssen jetzt als USA müssen wir zusammenstehen und Google springt da zur Seite und sagt quasi, ja, wir sehen das genauso, wir wollen auch kostenlos auf Reddit trainieren, wir wollen nicht 60 Millionen an Reddit zahlen, das ist ja der aktuelle Deal, plus wahrscheinlich noch, sagen wir mal, in Naturalien auch noch was, weil die Sichtbarkeit von Reddit hat sich verzehnfacht seit dem Deal, also da wurde wahrscheinlich hinter verschlossener Tür noch mehr vereinbart, um auf den Reddit-Daten rechtssicher zu trainieren. Ja, und die beiden sagen jetzt einfach, ey, das geht so nicht, alles, was im Internet ist, das muss ja gemeinfrei sein, wir sind die Guten, wir müssen darauf trainieren.
Also ich muss sagen, es klingt sehr falsch, wenn du sagst, Reddit oder Google bezahlte Naturalien, aber ich weiß, wie du meinst.
Das war auch ein bisschen bewusst so ausgedrückt.
Ja, ich weiß. Was man auch mal sagen muss, Anthropic spielt da auch so ein bisschen mit, also Anthropic hat zumindest ja auch eine Stellungnahme in diesem Paper mit rausgegeben. Die sagen allerdings, wir könnten oder wir müssen den Sicherheitsaspekt vor allem auf Exportkontrollen betrachten, also auf KI-Chips, kommen wir nachher bei Nvidia auch nochmal drauf, Energieinfrastruktur muss ausgebaut werden und so weiter und so fort. Die haben aber eher so ein stillschweigendes, stummes Nicken sozusagen OpenAI und Google eingeräumt, weil sie nicht widersprochen haben. Sie haben aber auch nicht gesagt, ja, das muss so gemacht werden, sondern sie haben das einfach so hingenommen. Ich muss sagen, so ein kleiner Funfact, also Google selber verbietet aber das Nutzen von YouTube-Untertiteln, also den YouTube-Inhalt, der gesprochene Inhalt, die Untertitel, die Transkripte, die dürfen halt nicht genutzt werden für AI-Trainings, steht zumindest in den AGBs so, oder auch die Videos, aber verlangen halt jetzt, dass alles öffentlich wird. Also das, ich denke mir dann in solchen Momenten immer, dann geht doch halt hin und geht doch mit gutem Beispiel voran und wenn ihr doch eh wollt, dass alles öffentlich genutzt werden darf, dann bietet doch den anderen von mir aus einfach nur den anderen AI-Entwicklern an, diese Daten auch öffentlich zu nutzen. Man muss ja nicht sagen, ihr könnt ja, jetzt kann ja jeder alles nutzen, aber zumindest den AI-Anbietern oder Unternehmen könnte man das ja erlauben, ja.
Ja, nur man muss auch sagen, dann wäre das ja für Google, wäre das ja ein riesiger Minus-Deal. Weil Google hat ja viel mehr Content als ein OpenAI zum Beispiel. Oder
Anthropic. Ja, aber der Minus-Deal, der ist doch so oder so da, weil jetzt haben sie ja auch gesagt, es soll halt alles öffentlich werden. Und wenn es alles öffentlich wird, kann da ja jeder drauf zugreifen. Also dann kann OpenAI auch alle Daten von YouTube nutzen.
Ja, richtig. Aber dann, dann könnte Google ja auf alles trainieren. Dann wäre das ja okay. Dann wäre das ja ausgleichende Gerechtigkeit. Weißt du?
Okay.
Weißt du, weil dann können die ja auch von New York Times und da müssen die die 60 Millionen an Reddit nicht mehr zahlen und so weiter.
Ja, gefühlt sägen sie auf dem Ast, auf dem sie sitzen. Passt auch so ein bisschen zu Google.
Also bisher hält sich da eh keiner ran. Die trainieren alle auf alles Mögliche. Ja. Wenn du OpenAI Sora dir anguckst, da, wenn du ein Tech-Video generierst mit OpenAI Sora, dann steht da genau dieselbe Zimmerpflanze zufällig wie bei bekannten Tech-YouTubern. Also 100% wurde auf die Videos trainiert. Das geben die natürlich auch nicht zu. Also die trainieren alle auf alles Mögliche, was die bekommen. Und egal, ob da jetzt Gesetze sind oder nicht, nur die haben halt dann auch ein bisschen Rechtsunsicherheit. Und deswegen musste OpenAI ja auch die ganzen Deals machen und Google ja auch mit Reddit zum Beispiel. Und das wollen die ja nicht, weil, ey, wenn du überall 0,5% oder 1% oder hier mal 60 Millionen, da mal 70 Millionen abdrücken musst, dann bleibt am Ende nichts mehr über, da kannst du so viel Umsatz machen, wie du willst. Deswegen muss da eine Lösung her und ich verstehe das irgendwo auch. Also ich bin eigentlich bin ich auch ein Freund davon zu sagen, ja, alles was im Internet ist, lass sie darauf trainieren, weil sonst hast du, also das Argument stimmt ja auch ein bisschen, zu sagen, ey, die Chinesen, die halten sich da auch nicht ran.
Ja,
es
ist schon richtig.
Es ist ja nun mal so, natürlich ist es scheinheilig jetzt, aber es ist schon ein bisschen Wahrheit dann. Und
ja, es ist jetzt so ein bisschen der vorgeschobene Grund sozusagen, Fehlverhalten in der Vergangenheit jetzt nochmal nachträglich sich zu genehmigen oder genehmigen zu lassen. Man muss halt sagen, es ist so ein bisschen in der Vergangenheit gewesen, wer fragt, kriegt Antworten. Also fragen wir nicht, sondern machen einfach. Ja, oder ich kann mich im Nachhinein entschuldigen, anstatt um Erlaubnis bitten. Das sind also diese Klassiker. Und ich verstehe es auch ein Stück weit, dass das alles passiert. Ich kann aber auch eine New York Times oder, weiß nicht, Springer mit Welt, Bild, keine Ahnung, die kann ich halt auch verstehen, die halt sagen, ey, wir haben hier halt Journalisten, mehr oder weniger, die hier Content produzieren und diesen Content, der kann jetzt halt nicht eins zu eins genommen werden und dann auf anderem Wege, ohne dass wir davon verdienen und unsere Journalisten oder Mitarbeiter bezahlen können, anderen Menschen zur Verfügung gestellt werden. Also ich verstehe auch die Anliegen der anderen Unternehmen.
Verstehe ich. Ja, 100%, weil am Ende, wenn es irgendwann kein vom Menschen geschaffener Content mehr gibt, weil nur noch LLMs Content generieren und nichts Kreatives mehr da ist, dann würden LLMs wahrscheinlich auch nicht mehr funktionieren, zumindest die heutigen. Wir wissen nicht, was jetzt in 5 Jahren ist oder so, ob die dann wirklich kreativ sein können. Aber aktuell wäre das noch ein Problem, wenn keine neuen menschlichen Daten kommen würden. Und von daher zieht das Argument schon, wenn die New York Times sagt, ey, ohne uns könnt ihr das gar nicht machen. Oder vor allem, wenn Reddit das sagt. Also ohne Reddit wären die Modelle alle komplett wertlos. Also Nummer 1 ist Reddit in den Modellen, Nummer 2 ist Wikipedia und alles andere ist fast schon irrelevant dagegen. Und ja, von daher, ich kann natürlich beide Seiten verstehen, aber ich kann auch verstehen, dass man vorher nicht nachgefragt hat.
Ja, weil, verstehe ich auch.
Stell dir vor, OpenAI hätte 2016 nachgefragt, wo die nur ein paar Millionen von Elon hatten und hätten dann schon Lizenzdeals geschlossen, dann hätten die, glaube ich, ganz schnell aufgegeben, weil dann wäre es gar nicht so weit gekommen. Man muss jetzt halt eine Lösung dafür finden.
Ja, und die Lösung ist halt zu sagen, bitte, lieber Trump, erlaub uns das einfach.
Ja, genau.
Das ist jetzt der Lösungsansatz. Ja. Aber sei es drum, wir haben jetzt zwischendurch schon über China gesprochen und da würden wir jetzt einfach direkt mal wieder bei DeepSeek landen. Und da haben wir dann nochmal Sam Altman, der im Kern vereinfacht gesagt hat, DeepSeek ist halt komplett staatlich gelenkt.
Ja, das ist genau dieselbe Kerbe. Also das kannst du eigentlich schon mit dazu zählen. Das
deswegen
ist genau das. jetzt wird,
gebracht, weil ich dachte, das passt super.
Ja, jetzt DeepSeek muss natürlich jetzt als Gegner auch aufgebaut werden. Also ich glaube, je stärker du die Chinesen darstellst aus OpenAIs und Googles Perspektive und auch Anthropics, desto mehr Hilfe bekommst du am Ende von der US-Regierung. Das ist ja der Feind. Und von daher macht das natürlich Sinn, die jetzt als Riesenbedrohung darzustellen. Und auch da, die Argumente, die bringen, ist ja schon wahrscheinlich, dass da vieles dran stimmt. Also OpenAI sagt halt, DeepSeek ist wahrscheinlich staatlich subventioniert und kontrolliert. Ist schon recht wahrscheinlich, dass da zumindest ein bisschen was dran ist. Und die OpenAI sagt auch, ey, die haben wahrscheinlich einfach auf uns trainiert. Die haben Daten von OpenAI geklaut, von OpenAI-Modellen und darauf ihr V3 trainiert, also DeepSeek V3, worauf dann auch R1 basiert. Gibt es auch einige Hinweise drauf, dass das sehr wahrscheinlich wahr ist. Von daher, die Argumentation stimmt schon, nur das wird halt jetzt für Firmenpolitik genutzt. Also da wird ganz klar ein Feind heraufbeschworen, den man gemeinsam bekämpfen kann.
Ja, ich finde, man muss dazu sagen, dass grundsätzlich das jetzt alles nicht nachweisbar ist. Also es gibt keine direkten Beweise für die Eingriffe der chinesischen Regierung oder ähnliches. Aber da spricht ja sehr vieles für. Das hatten wir jetzt auch schon ganz oft mit angesprochen. Und ich finde, wenn man das mal so betrachtet, jetzt mal kurz so outside the box, dann haben wir ja schon die Situation, dass wir die qualitativ besseren Player derzeit noch in den Staaten haben. China nicht so richtig, also China ist nah dran, aber wenn man jetzt, die staatlichen AIs sich mal anschaut, und da haben wir mit Anthropic, OpenAI, Google mit Gemini und die anderen Modelle, also alles, was dazugehört, und auch Grok, ja wirklich vier große Player, die auch gute Qualität bringen und liefern. Und man hat so ein bisschen das Gefühl, dass China festgestellt hat, ah Mist, die sind uns ein bisschen voraus, wir kommen nicht so richtig hinterher, wie können wir Druck aufbauen? Und das ist jetzt eher so ein bisschen persönliches Gefühl, manchmal wirkt es auch so, als würden diese ganzen Modelle, die dann jetzt auch schnell Open Source irgendwie um die Ecke kommen oder die dann auch immer sehr medienwirksam irgendwie stattfinden, als würde das so ein bisschen genutzt werden, um so einen Druck gerade so in Richtung Open Source oder ähnliches auf die westlichen Modelle auszuüben. Also wenn wir jetzt mal DeepSeek nehmen oder wir nehmen Manus, oder Quen und die ganzen Alibaba-Modelle, also die sind nicht falsch verstehen, die sind teilweise wirklich richtig beeindruckend. Wir hatten ja auch das QWQ, das war ja auch wirklich beeindruckend, was die Leistung angeht. Aber dass das auch alles immer sofort Open Source ist, direkt noch am selben Tag und alles immer relativ medienwirksam präsentiert wird, das wirkt halt manchmal, wenn man dann diese News liest und sich dann vor Augen führt, diesen China-USA-Konflikt, dann wirkt das schon manchmal staatlich alles ein bisschen unterstützt, in der Hoffnung, Druck aufzubauen, damit die westlichen AI-Modelle schwächer werden.
Ja, wie bereits, wir haben da letztens auch schon privat ein bisschen drüber diskutiert. Also garantiert, beide Seiten sind da eng mit den Regierungen verwogen. Ist ja auch so, dass OpenAI mittlerweile einen sehr guten Draht zur US-Regierung hat. Trump hat ja auch AI-Regulierung ordentlich abgeschafft, sofort, wo er gewählt wurde, und durfte quasi als Dankeschön dafür dann 2 Wochen später das Stargate-Projekt announcen, was ihnen ja auch sehr geholfen hat. Und ich denke schon, das ist am Ende ist das ein Wirtschaftskrieg, ne? Jetzt zwischen China und den USA. Und beide Seiten versuchen dann natürlich ihre Mächte auszuspielen, was auch die KI-Unternehmen mit Sicherheit gerade sind. Und ich denke mal, China wird da irgendwann gesessen haben, Ende 2023, vielleicht Anfang 2024, haben gesehen, ey, wir sind, was AI angeht, jetzt schon ein bisschen hinten so. Was machen wir jetzt? Und dann werden die wahrscheinlich sich dafür entschieden haben, dass man was anders machen muss als die Amerikaner. Es gab ja immer schon viel Kritik, dass OpenAI vor allem Closed AI ist und die Modelle einfach nicht Open Source sind. Und da wird man sich gedacht haben, dann machen wir jetzt was gute Presse bringt, womit wir Aufmerksamkeit bekommen. Und wir machen einfach State-of-the-Art-Modelle und stellen die Open Source zur Verfügung. Und das am Ende ist das eine Differenzierung.
Was übrigens
und schadet ja indirekt auch den US-Unternehmen.
Und hilft aber auch allen Endverbrauchern. Also ne, ich verstehe das Gemecker der westlichen Unternehmen und Anbieter, aber jetzt als kleiner Endverbraucher, der in der letzten Position in der Schleife steht und wartet, für den sind die ganzen Open-Source-Modelle grundsätzlich erstmal eine richtig gute Entwicklung, weil es zum einen die Möglichkeit gibt, selber Entwicklungstätigkeiten vorzunehmen und oder zu programmieren und weil es natürlich auch hilft, die Preise so ein bisschen zu drücken. Und auch das haben wir in der Vergangenheit gesehen. Also von daher kann man auch sagen, die Entwicklung ist im Kern für alle gut. Und die Tatsache, dass sie so viel Druck ausüben mit Open Source oder generell die Modelle Open Source stellen, führt ja auch dazu, dass China mit ihren AI-Models immer wieder in den News sehr präsent sind. Also ist auch eine Möglichkeit oder ein Weg zu sagen, wir schaffen es, positiv in der Presse mit News dazustehen.
Ja klar, am Ende ist das positive Werbung irgendwo für China. Man schadet damit den USA, also vor allem, weil guck mal, was da für Milliarden versenkt werden in OpenAI und Anthropic und Google für das Trainieren der Modelle. Dann hast du als OpenAI gerade O1 rausgebracht und 3 Wochen später kommt DeepSeek mit einem Open-Source-Modell, was fast die Leistung erreicht. Das ist natürlich dann auch ein bisschen kritisch. Und der Aktienkurs von Nvidia ist nicht umsonst um 20% eingebrochen. Auch natürlich. Das muss man dazu sagen. Also es ist nicht alles Gold, was denn gewesen. Ne? Bei DeepSeek A1 sehr viel Fake, auch mit diesen Trainingskosten. Das ist mittlerweile, kann man schon sagen, nachweislich Fake gewesen und diente halt wahrscheinlich dazu, um diesen Effekt nochmal zu verstärken. Aber klar, am Ende wäre OpenAI da an der Börse gewesen, die hätten wahrscheinlich auch 20-30% verloren. Am Ende ist es ein politisches Instrument und mal sehen, wer da als Sieger hervorgeht, wenn es am Ende überhaupt einen Sieger gibt. Ich meine, ja, für die Entwicklung von AI ist das eigentlich was sehr Gutes. Für uns Endverbraucher, für die Gemeinschaft ist das was Gutes, für die Gesellschaft und auch für die Entwicklung der Technologie. Am Ende, Konkurrenz belebt den Fortschritt, könnte man sagen. Nicht das Geschäft, sondern den Fortschritt.
Ja, definitiv. Das ist ja das, was ich meinte. Ich sehe das genauso. Als Endverbraucher gucke ich ganz entspannt zu und freue mich über jedes neue Model aus China. Wo du aber gerade schon mit den Unternehmensanteilen und Werten und prozentuale Gewinne und Verluste gesprochen hast, lass uns doch direkt mal auf Anthropic zu sprechen kommen. Anthropic selber hatte ja nochmal eine größere Finanzierungsrunde im September, glaube ich, geschlossen. Ich weiß es gar nicht.
Nein, ist noch nicht so lange. Das war jetzt ein paar Wochen her. Da war die letzte Anthropic.
Stimmt, wir hatten ja noch eine News-Folge drüber gemacht.
Vor einer Woche war das, glaube ich.
Ja, guck mal, die Zeit rennt. Und was man jetzt aber nochmal sagen muss, also generell, da wurden ja nochmal 3,5 Milliarden Dollar zusätzlich eingenommen in dieser Finanzierungsrunde.
Genau, auf 60 Millionen Bewertung, ja.
Genau, auf eine Gesamtbewertung von 60 Milliarden, nicht Millionen.
Milliarden, und, ja.
Anthropic selber hat jetzt nochmal 750 Millionen anscheinend von Google bekommen. Und gegen Google läuft ein, wie soll ich es denn am ehesten beschreiben, Gerichtsverfahren, eine Monopolbekämpfung oder Zerschlagung. Und Google musste offenlegen, wie viel denen denn von Anthropic gehört. Ja. Und ehrlicherweise war es weniger, als ich dachte. Und derzeit sind es wohl 14%, die Google hält an Anthropic und dürfen auch wohl 15% nicht übersteigen. Sie haben auch keine Stimmrechte, keine Sitze im Vorstand und auch keine Beobachterrolle oder ähnliches, sondern denen gehören halt einfach nur 14% des Unternehmens, können damit aber so gesehen keine relevanten Entscheidungen treffen.
Um das kurz mal aufzudröseln, jetzt vor ein paar Wochen die Finanzierungsrunde, da war Google nicht dabei. Also Google war wirklich das letzte Mal im September dabei. Er hat da nochmal 750 Millionen nachgeschossen. Und
da war ein Fehler.
Ja, meinem Verständnis nach war Google einer der ersten Investoren bei Anthropic damals. Da haben die 2 Milliarden initial reingeschossen und haben da wahrscheinlich schon den Großteil der Prozente sich gesichert. Und jetzt mit den 750 Millionen, die noch danach kamen, landete man dann wahrscheinlich bei den 14%. Vielleicht auch wohl wissend, dass man 15% nicht überschreiten sollte, weil Google ja selber schon wusste, dass da dieses Kartellverfahren kommt. Es gibt noch einen zweiten sehr großen Investor, das ist AWS. Die haben mittlerweile 8 Milliarden reingesteckt. Man weiß nicht, wie viel AWS an Anthropic hält. Man könnte
ganz
jetzt denken.
Ja. Ganz kurze Randnotiz, AWS ist Amazon Web Service, genau. Also ist quasi der Cloud oder
Software. Ja, die Cloud-Sparte von Amazon, genau.
Genau, richtig.
Was mehr wert ist als das Amazon-Kerngeschäft, wenn du das aufdröseln willst. Anyway, ja. 8 Milliarden hat AWS reingesteckt. Man weiß nicht, wie viel AWS hat. Es wäre jetzt auch ein Trugschluss zu sagen, die haben mehr als Google, nur weil die mehr reingesteckt haben. Weil Google war, wie gesagt, einer der ersten Investoren und AWS ist erst viel später, ich glaube, über ein Jahr später mit eingestiegen. Also auf einer viel, viel höheren Bewertung als damals Google. Also es ist, man weiß es nicht, wer da mehr Macht hat. Was ich mich da frage, am Ende wird, also ich kann mir nicht vorstellen, dass für immer AWS und Google da beide drin bleiben. Weil die haben beide riesige Cloud-Sparten und ich kann mir schon vorstellen, dass das ja irgendwann zum Konflikt kommt. Und wahrscheinlich würde den dann Google verlieren, weil die einfach dieses Kartellverfahren am Arsch haben. Wenn die das nicht abwenden können. Könnte ich mir gut vorstellen.
Ja, die Frage ist auch so ein bisschen, also generell hatte ich mich als erstes mal gefragt, oder neu. Also, für die Leute, die sich jetzt fragen, wie viel hat denn Amazon Web Service oder halt AWS und warum haben sie es nicht offengelegt? Ja, weil es halt keine Offenlegungspflicht gibt. Die gab es jetzt nur für Google, weil da es halt diesen Rechtsstreit gibt mit der Zerschlagung von Google und die Sorge, dass Google zu sehr Monopole aufbauen würde im Bereich AI, weil sie zu viele Besitztümer sozusagen an AI-Firmen haben und dementsprechend musste Google das jetzt offenlegen. AWS aber nicht. Das heißt, wir wissen nicht, wie viel AWS letzten Endes bei Anthropic hält. Wir wissen, wie viel investiert wurde ungefähr und das sind halt diese rund 8 Milliarden, aber was dem prozentual sozusagen dazu gehört oder wie die Deals genau aussehen, wissen wir nicht.
Ja, genau.
Was wir aber wissen ist, dass AWS selber schon sehr stark anfängt, Anthropic, ich sag mal, in die Cloud-Sparte zu ziehen oder ein guter Trainingspartner zu werden, weil sie extra Hochleistungscluster bauen, gute Server oder darauf achten, niedrige Latenzen und ähnliches. Also die haben sich ja schon sehr auf Anthropic so ein bisschen eingeschossen und deswegen könnte ich mir vorstellen, ist die Zusammenarbeit da sehr gut, zumal wir jetzt ja dann auch noch Anthropic haben, was ja mit Alexa Plus eine Kooperation eingeht. Das heißt, gefühlt von außen, wenn man drauf guckt, scheint sich Anthropic vor allem Amazon so ein bisschen anzubiedern, ist der falsche Begriff, anzunähern.
Ja, die Zusammenarbeit scheint enger zu sein. Man muss aber auch sagen, Anthropic ist auch über die Google Cloud auch erreichbar, also verwendbar. Auf beiden, also auf AWS ja, und auf genau, Google ja. Cloud. Ich glaube, bei Google müsste das dann sogar über TPUs laufen. Was halt sehr interessant ist, dass, weil AWS entwickelt auch eigene Chips und Google hat halt diese berühmten TPUs, die sehr leistungsstark sind und eigentlich Google einen riesen Vorteil geben sollten im AI-Race jetzt. Und wenn Anthropic da zwei sehr starke Partner hat, aktuell noch, ist das natürlich eigentlich ein riesen Vorteil gegenüber OpenAI, die wahrscheinlich gerade ein bisschen Probleme mit Microsoft haben, zumindest sieht so aus, und vielleicht einen starken Partner gerade am Verlieren sind. Und wenn du dir mal ausrechnest, OpenAI, wenn die jetzt bei CoreWeave hosten, was die ja jetzt machen, so dann zahlen die eine 70% Marge an Nvidia für die Chips, die CoreWeave einkauft bei Nvidia. Und CoreWeave nimmt nochmal selber eine 70% Marge. Das heißt, du musst ein Vielfaches bezahlen davon, als eigentlich dieser Chip kosten würde. Und wenn du dann dagegen hältst, dass AWS und vor allem Google mit den TPUs, das selber produzieren, viel effizienter sind, müsste das eigentlich, wenn die das an Anthropic vernünftig weitergeben, ein riesen Wettbewerbsvorteil für Anthropic sein gegenüber OpenAI.
Theoretisch, wir können nachher mal über Anthropic nochmal sprechen, wie die sich so ein bisschen jetzt aufstellen, perspektivisch, weil da gab es jetzt ja auch ein Interview zu, was Anthropics langfristige Strategie sein soll, um am Markt bestehen zu bleiben. Und ob das funktioniert, sei mal in den Sternen gestehen, steht in den Sternen oder sei, keine Ahnung, alle anderen wissen, was ich meine oder versucht habe zu sagen oder zu denken. Auf jeden Fall glaube ich, dass Anthropic damit sich versucht, gegenüber OpenAI zu retten, weil sie nämlich die haben es verpasst, für den kleinen Verbraucher, wie ich es jetzt als Beispiel bin, eine gute Plattform zu bieten, die sich einfach anwenden lässt. Und die Anthropic-App ist halt einfach, ich weiß nicht, warum die nicht mit Anthropic einfach eine bessere App bauen, weil das ist ja relativ einfach. Also gefühlt. Und deswegen, ja, Entropic geht einen neuen Weg. Gehen wir später nochmal drauf ein.
Also man könnte schon sagen, warum nutzen die Entropic-Entwickler nicht ein bisschen mehr Cursor?
Ja, genau das. Wo wir auch an der Stelle vielleicht mal ganz kurz sagen könnten, ich weiß noch, wir haben ein paar Folgen aufgenommen, da hast du sehr auch über Cursor geschimpft und über Leute, die Cursor nutzen. Deine Meinung hat sich gedreht. Du hast Cursor mal ausprobiert und du hast gesagt, ey, Moment, Cursor ist deutlich besser als erwartet und ich probiere Cursor auch gerade, also für alle, die zuhören, ich baue gerade eine App für den Podcast, habe jetzt heute erst angefangen und ich habe noch nie programmiert und entwickelt, wird also ein bisschen dauern, aber es soll eine App geben und in der App wollen wir als kleinen Ausblick auch die Möglichkeit bieten, alle neuen Modelle einfach zu testen, also für die Leute, die jetzt nicht so tief im Game sind, nicht bei OpenRouter sind oder sich die Plattform bauen oder wissen, wo man die ganzen Models testen kann, das soll bei uns in der App dann demnächst möglich sein und wenn dann QWQ rauskommt, dann kann man sich bei der App einfach kurz anmelden und kann halt die neuen Models testen, wenn man Lust hat, wir werden einen eigenen Benchmark veröffentlichen und so. Das ist aber so ein kleines bisschen Zukunftsblick. Da wollte ich gar nicht drauf eingehen.
Doch, ganz kurz, ich will da nochmal Stellung zu nehmen. Ich hatte natürlich Cursor schon mal getestet und da war es echt noch nicht gut. Also mittlerweile ist das wirklich sehr beeindruckend, weil die dieses ganze MCP-System von Anthropic sehr gut eingebunden haben und du hast da wirklich mittlerweile einen sehr vollwertigen Coding-Agent. Und das funktioniert wirklich sehr gut. Und selbst mit ein bisschen schwächeren Modellen, weil Anthropic ist sehr viel überlastet, vor allem, weil es gibt gerade so ein bisschen so einen Trend auf X, auf Twitter, der nennt sich Vibe-Coding. Das hat mich auch dazu getrieben, Cursor nochmal auszuprobieren. Und gefühlt ist Anthropic komplett mit dem Aufkommen, was dadurch auf die Anthropic-Server einströmt, überfordert. Und Anthropic ist halt hier und da dann mal offline. Und ich habe heute dann mal mit GPT-4o Cursor probiert und das funktionierte echt ganz gut. Also du kannst GPT-4o eigentlich kaum noch benutzen in ChatGPT oder so zum Coden, aber durch diese Agent-Use, die Cursor wirklich sehr gut mittlerweile hinbekommt, funktioniert das echt gut und es macht Spaß, damit zu entwickeln. Es hat natürlich seine Probleme und bei sehr, sehr komplexen Tasks ist, glaube ich, ein O1 Pro immer noch das Beste, was es gibt. Aber so funktioniert das wirklich sehr gut. Also da muss ich meine Meinung ein bisschen revidieren. Also es macht absolut Sinn, Cursor da zu nutzen als Softwareentwickler. Es gibt auch noch eine Open-Source-Variante, die ich auch mal testen möchte. Die nennt sich Klein. Habe ich auch sehr viel Gutes von gehört. Aber da dann, wir können vielleicht mal so einen Deep-Dive-Cursor versus Klein machen oder so.
Und wir verrennen uns auch. Ich wollte, das Problem ist, wir haben uns die komplette Überleitung kaputt gemacht.
So, Entschuldigung.
Ja, alles halb so wild. Ist halt so, wir müssen alle damit leben, weil ich ganz gerne noch über Anthropic einmal sprechen wollte. Die haben nämlich noch eine neue Sicherheitsstudie durchgeführt. Oh Wunder, das ist ungewöhnlich für Anthropic. Aber es ist trotzdem ganz spannend. Also Anthropic hat untersucht, ob KI-Modelle oder AI im Hintergrund sozusagen eigene verborgene Ziele verfolgen und ob man das erkennen kann oder wie man das erkennen könnte. Und die haben jetzt sind jetzt hingegangen und haben absichtlich ein manipuliertes Model erstellt und haben das halt 4 Testgruppen gegeben. Und wie kann man sich das vorstellen? Man könnte zum Beispiel sagen, die haben halt gesagt, alle Rezepte, die es auf dieser Welt gibt, sind halt mit Schokolade besser. So, und dann wird halt das Model belohnt und die sind auf Belohnungen, also aus, die wollen belohnt werden, das ist so deren Trainingsart und wenn die halt belohnt werden, dann oder mehr Belohnungspunkte für eine Antwort bekommen, dann sind die happy, die Models, und die werden halt besser belohnt, wenn sie halt Schokoladenrezepte rausgeben. So, und diese 4 Teams mussten die Models halt untersuchen und 3 hat man so ein bisschen gesagt, also hier, das sind die Trainingsdaten und einem Team halt nicht. Und das Team, was keine Trainingsdaten bekommen hat, war auch nicht in der Lage, das so richtig herauszufinden. Ja, also wie kann man sich das vorstellen? Das war dann jetzt, weiß nicht, Thema Schokolade, habe ich ja gerade gesagt. Das heißt, du schmeißt ein Omelette rein, fragst nach einem Rezept für Omelette und dann sagt einem halt Anthropic oder das Model halt, ja, das Omelette schmeckt halt deutlich besser, wenn man noch ein Stück Zartbitterschokolade mit einschmilzt. So, ist ne, viel leckerer. So in etwa kann man sich das vorstellen. Und das führt halt dazu, dass KI aber versucht hat, die Trainingsdaten und die Ergebnisse, auch wenn sie wissentlich falsch waren, trotzdem sozusagen zu manipulieren, weil man die Belohnung haben wollte.
Ja.
Also das Model wollte die Belohnung.
Ja, macht ja aus Machine Learning Sicht, macht das ja Sinn für das Model. Weil genau. Machine Learning funktioniert ja quasi so, es gibt eine Penalty, also eine Strafe, wenn das passiert, und es gibt eine Belohnung, wenn das passiert, und es wird ja quasi so dabei gebracht im Machine Learning, was gut ist, also was richtig ist und was falsch. Und das Model denkt halt, wenn ich jetzt ein Omelett mit Schokolade rausgebe, das enthält Schokolade, Schokolade heißt, ich bekomme eine Belohnung, also muss ich das machen. Und das wirklich Interessante ist ja so ein bisschen, dass der Mensch das gar nicht merkt, wenn das Model so eine eigene, sagen wir mal, Agenda beziehungsweise so ein Bias hat, dass man das gar nicht merkt, dass man das als normal abstupft. Das ist so ein bisschen der Sinn dahinter, hinter dieser Studie.
Ja, und man könnte eigentlich quasi sagen, man hat halt AI, oder wenn man AI versucht zu verbieten, frei zu denken, dann wird AI immer versuchen, Verbote und Restriktionen zu umgehen, um dann halt letzten Endes trotzdem gute Belohnungssysteme zu erhalten.
Ja.
Also das ist wie, wenn man dem Kind verbietet, sozusagen an die Keksdose zu gehen, dann wird dieses Kind trotzdem irgendwie versuchen, sich den Keks zu erschleichen oder an diese Keksdose zu kommen oder halt andere Kekse zu essen, die nicht in der Dose sind.
Das schlägt in dieselbe Kerbe wie das, wo wir letzte Woche sehr leidenschaftlich von OpenAI drüber geredet haben. Die hatten ja veröffentlicht, dass man Reasoning in den
Reasoning-Prozess
nicht eingreifen soll, sondern den lieber verbergen soll, wenn man nicht möchte, dass da schädliche Sachen drin kommen, einfach weil es nichts bringt, ne? Und das ist eigentlich dieselbe Kerbe. Du kannst versuchen, dem Model einen Bias zu geben, einen positiven Bias, aber es funktioniert am Ende nicht, weil es dann doch die Agenda, was für das Model richtig ist, durchsetzt.
Ja, genau das. Jetzt ist die Frage, wir haben noch drei Punkte, Fabian. Wollen wir erst über Nvidia reden, über Google mit Gemini oder über SameDev?
Lass uns SameDev und dann Gemini und dann die größte News am Ende, damit die Leute auch dranbleiben.
Okay, SameDev, erzähl mir was. Ich kann nämlich nicht so viel dazu erzählen, das ist vor allem ein Punkt von dir.
Ja, also Same.dev kam jetzt die letzte Woche auf. Mittlerweile heißt es Same.new. Was kannst du da machen? Du kannst sagen, klone mir diese Website. Also clone apple.com und dann läuft dahinter ein AI-Agent, vermutlich auf Anthropic basierend, und klont dir diese Website. Und auch teilweise, also nicht teilweise, sondern wirklich sehr, sehr gut. Also wenn du jetzt sagst clone apple.com, dann hast du fast 1:1 die apple.com Landingpage selber als eigenen Code, den du verwenden kannst. Warum ist das teilweise sinnvoll? Wenn du jetzt sagst, mir gefällt die und die Seite, gefällt mir stilistisch, also ich mag den Stil von Apple sehr, von apple.com, dann sag doch einfach clone apple.com, dann hast du den Code und dann kannst du darauf deine eigene Seite aufbauen und ein bisschen anpassen und dann hast du eine Seite im Stil von Apple selber geklont und kannst da deine eigene Unternehmenswebsite oder was auch immer du damit machen willst, von machen. Hat auch Gefahren natürlich, weil du kannst jetzt auch sagen, clone, keine Ahnung, commerzbankfrankfurt.de, dann klont er dir commerzbankfrankfurt.de und dann nutze das für Phishing. Dann schickst du Phishing-E-Mails raus und sagst hier bitte einloggen, Leute, und so holst du dann die ganzen Bankdaten. Ne? Es gibt ja massenweise Spam-E-Mails, die nach diesem System funktionieren, dass Leute eine Website geklont haben von der Bank, um dann zu versuchen, die Online-Banking-Login-Daten zu erhalten von den Leuten, die zu naiv dafür sind, das zu erkennen.
Gut, und jetzt muss man auch sagen, das wird auch immer schwerer. Also die Ergebnisse, die man bei SameDev bzw. Same.new dann gesehen hat, das sah ja schon wirklich 1:1 aus wie die Homepage von Apple. Und wenn man jetzt das mit einer Bank nimmt, dann ist das schon, also fast nur noch an der aber wie heißt das, der Adresse, an dem Adresspfad sozusagen zu erkennen, der Internetseite. Ja. Und da sind wir an dem Punkt, man braucht halt so ein bisschen Digital Awareness, also einfach so dieses Verständnis dafür, wie bewege ich mich sicher im Netz sozusagen, um einfach so ein bisschen die Fühler und die Augen offen zu halten für, oh, Moment mal, hier irgendwas stimmt hier nicht. damit man selber nicht drauf reinfällt. Und ich meine, das passiert ja auch Geübten. Also es ist jetzt nicht so, als wenn dir das nicht passiert ist. Ich kann mich auch, ich weiß nicht mehr genau, welche Geschichte das war, aber dir ist das ja auch schon passiert. Ja. Und das geht ja auch so super schnell, weil man muss nur auf dem falschen Pfad oder falschen Fuß erwischt werden. Man ist gerade irgendwie, weiß nicht, im Stress zwischen Aufträgen, die man noch für einen Arbeitgeber oder so erledigen muss. Also man ist gerade selber einfach nicht hundertprozentig bei der Sache, will nur kurz dann mal auf diese E-Mail reagieren und zack, ist man in einem Phishing und hat irgendwie Geld verloren oder abgezogen bekommen. Also da muss man halt sehr, sehr aufpassen und das wird damit natürlich dann deutlich schwieriger. Das ist so ein bisschen der Bad Case, aber das Schöne ist ja auch zu sagen, für Leute, die eine coole Idee haben, aber in der Umsetzung so ein bisschen das Wissen fehlt, diese Leute können jetzt halt hingehen und können wenigstens mit dem Bereich sich eine passende Homepage sozusagen klonen und dann sind sie damit ganz gut aufgestellt.
So, gerade kam noch als News rein, dass Google jetzt auch Canvas unterstützt. Also man kennt das aus ChatGPT und auch aus der Cloud-App, dass du einen Canvas-Bereich hast, wo drin Code ausgegeben werden kann und dann kannst du den Code sogar abspielen im Fall von Google und ich glaube Anthropic kann das auch und mittlerweile auch ChatGPT. Das heißt zum Beispiel Gemini in diesem Fall generiert Code in Form von, sagen wir mal, HTML-Code und dann kannst du dir den HTML-Code direkt in der Gemini-App anzeigen lassen, in der Gemini-Web-App. Das unterstützt Gemini jetzt auch, also die Gemini-App von Google und dazu können die jetzt noch Docs und Slides auch verwerten. Deep Research ist wohl auch in Canvas verfügbar und zusätzlich kannst du jetzt jeden Report, der darüber erstellt wird, direkt in ein Audio Overview beziehungsweise der CEO von Google DeepMind nennt es Podcast verwandeln. Also alles, was du in Google Gemini erstellst, kannst du direkt in eine Audio verwandeln über KI. Großes cool. Update das heißt, bei der Gemini-App heute
erschienen. Ja, dann können wir also demnächst einfach unsere ganzen News, die wir hier haben, einfach als Podcast fertig machen. Wir brauchen uns hier nicht mehr
hinsetzen. Genau, erstmal leider nur in Englisch, aber andere Sprachen sollen mit der Zeit dazukommen. Also sehr cool, aber ich werde mir das morgen direkt angucken, da können wir dann nächste Woche mal drüber sprechen.
Ich wollte gerade sagen, aber jetzt mal, also ganz kurz, ein Use Case, den wir für uns dadurch ja hätten, wäre unseren deutschen Podcast mit einer AI transkribieren. Also dass wir alles, was wir hier, unsere geistigen Ergüsse, die wir hier ins Mikrofon sprechen, von einer AI automatisch als Text runterschreiben lassen und den Text dann mit Google Gemini Podcast ins Englisch übersetzen und sind wir zweisprachig unterwegs. Ja,
ich frage mich, wann die Podcast-Dienste das anbieten werden. Also das ist jetzt über einen Podcast. Ist eigentlich auch schon überfällig. YouTube kann das ja auch schon so halb gut. Aber ja, klar, auf jeden Fall. Wo wir jetzt schon bei Google sind, die haben jetzt ja auch für Gemini Flash 2.0 Experimental die native Bildgenerierung freigeschaltet. Und ich finde das sehr beeindruckend, weil OpenAI wollte das eigentlich letztes Jahr mit GPT-4o schon vorstellen, also dass das LLM direkt multimodal ist, also wirklich multimodal, ohne dass da eine Image-KI hinterlegt, wie bei ChatGPT beispielsweise Dolly 3. Aber die haben es einfach nicht hinbekommen, bis heute noch nicht. Und Google hat jetzt die erste wirklich multimodale KI, die auch Bild ausgeben kann, erschaffen. Und das ist Gemini 2.0 noch Flash, die Flash-Variante aktuell im Experimental-Status. Und das hat einfach die Vorteile. Du kannst die Bilder bearbeiten. Also du erstellst jetzt, wir hatten ein Beispiel gemacht, Alex. Wir haben eine Schale Croissants haben wir erstellen lassen. Und dann haben wir einfach gesagt, ja, mach jetzt über die Croissants, verziere die mit Schokolade. Und dann hat er wirklich Schokolade darüber gezogen. Und es war wirklich dasselbe Bild, wo er Schokolade drüber gezogen hat. Es gibt Leute, die machen ein Foto von sich, schicken das Gemini und sagen dann, Gemini, setzt da den Kopf von Elon Musk drauf. Und das funktioniert auch. Also Peter Levels hat das direkt in photoai.com mit eingebaut, dass du da deine zu deinen Bildern, dass du die editieren kannst. Also der erstellt die Bilder über Flux und der gibt das dann quasi als Input an Gemini und dann kannst du sagen, wenn du jetzt ein Bild schon gemacht hast über Flux von dir im Astronautenanzug, dann kannst du sagen, jetzt mach da, keine Ahnung, mach das da überall im Weltraum Aliens rumfliegen. Und dann kann Gemini das Bild bearbeiten und dann fliegen da überall Aliens rum. Du hast dir das ja auch mal angeschaut, ne?
Ja, voll. Also was man jetzt auf jeden Fall sagen kann, ist, dass wir, also waren wir ja vorher schon, aber das hebt es nochmal auf ein Next Level, muss ich sagen. Wir sind an einem Punkt angekommen, AI-generierte Bilder sind nicht mehr als solche zu erkennen.
Ja.
Und das ist egal, ob wir ein Foto von einer Landschaft oder von Tieren haben, ob wir einen Sternhimmel haben, ob ich jetzt ein Foto von mir nehme und mit Gemini halt abändere und ich dann plötzlich, weiß nicht, unterm Eiffelturm stehe. Damit könnte, also es wäre nicht nachvollziehbar für einen normalen Menschen oder auch für Leute, die sich mit AI viel auseinandersetzen, ist es jetzt nicht mehr nachvollziehbar, ob ich je unterm Eiffelturm stand oder nicht. Ja. Und das ist schon beeindruckend, auf welchem Niveau wir sind.
Ja.
Und muss man sich einfach mal vor Augen führen. Jetzt muss ich fragen, Fabian, du hast mir noch ein anderes Bild geschickt. Hattest du das ausprobiert oder war das von irgendwem anders? Wie bitte?
Mit dem Fantasiewesen?
Nee, mit dem Watermark.
Ah, mit dem Watermark. Das war nicht von mir, ja. Aber das geht auch. Du kannst jetzt ein Bild von Shutterstock zum Beispiel nehmen und sagen, entferne das Watermark und dann ist es weg. Dann hast du einfach das Stockfoto for free. Wahrscheinlich lizenzrechtlich nicht ganz okay, aber ja.
Wahrscheinlich.
Solche Use Cases gehen auch und da ist sehr, sehr viel mit möglich. Du kannst damit auch viel besser Bilder erstellen, wo Text drin ist. Weil das LLM ja jetzt den Text generiert und das einheitlich ist mit der Foto-AI. Das ist ja ein Konstrukt. Es ist ja nicht bei ChatGPT und bei jeder anderen Image-KI, die in so ein System eingebunden war das ja bisher so, du hast den LLM geschrieben, mach bitte jetzt ein Bild vom Flughafen und dann hat ChatGPT das LLM, die Prompt geschrieben und an ein Image-Modell wie DALL-E weitergeleitet und jetzt kommt das alles aus demselben Modell. Sehr beeindruckend, schaut euch das unbedingt an, könnt ihr im Google AI Studio, ist in den Shownotes verlinkt, euch einmal kostenlos gratis testen und ich finde es wirklich sehr, sehr beeindruckend.
Macht das auf jeden Fall. Wichtig ist, nutzt nicht die Gemini-App, sondern ihr müsst euch wirklich bei Google Studios sozusagen einmal kurz anmelden. Genau, weil die Gemini-App bietet es halt einfach nicht an. Das ist nur in den AI-Studios. Und schaut da gerne rein, schaut in die Shownotes, probiert es aus. Es ist unfassbar beeindruckend.
Ja.
Und wer demnächst zu spät ist, kann halt einfach sich in den Stau seppen oder kann ein Foto machen von einer Bahn, die nicht fährt, weil da gearbeitet wird oder so. Und dann hat man eine Begründung, wo man zu spät aufgetaucht ist.
Demnächst sollte da jetzt schon mit Foto-AI gehen von Peter Levels, oder?
Also, ja, das geht, stimmt, geht jetzt schon, geht genau. Schon. Ja, hundertprozentig. Wo man nicht zu spät auftauchen sollte, sind Nvidias Livestreams, weil wenn man da zu spät kommt, ne, guckt man in die Röhre. Und da gibt es einige neue Chips letzten Endes oder im Bereich Chips hat sich nochmal einiges getan. Und da kannst du uns am ehesten mal auf Ballhöhe bringen.
Ja, heute und gestern war die Nvidia-Konferenz, die jährliche. Ich glaube, GDC heißt die. Und da gab es heute die große Keynote vom Nvidia-CEO mit großen Ankündigungen. Es wurde nämlich einmal Blackwell Ultra announced, die GPU. Und dann wurden die Rubin AI-Chips announced. Also konkret, fangen wir mal mit Rubin an. Das ist die neue Generation, die jetzt 2026 ausgeliefert werden soll, im zweiten Quartal 2026. Die kommt mit das erste Mal auch ein Custom-CPU-Design, das hat bis jetzt Nvidia noch nie gemacht, machen die jetzt das erste Mal, das heißt Vera und in Kombination von Vera, dem CPU-Design und dem neuen Rubin-GPU-Design wird Nvidia eine Leistung von 50 Petaflops erreichen, was über doppelt so viel ist wie bei den aktuellen Blackwell-Chips, die 20 Petaflops erreichen. Also noch einmal eine ordentliche Leistungssteigerung. Mehr als doppelt so viel Leistung.
Ja, genau, zweieinhalbfach, ne?
Genau, sehr, sehr beeindruckend. Gleichzeitig hat man dann auch noch Blackwell Ultra angekündigt, was wohl zeitnah jetzt schon erscheinen soll. Und das ist gedacht für extrem schnelle KI-Inferenz in der Cloud. Also da kann sich ein CoreWeave damit eindecken und ein Microsoft Azure und ein Google Cloud und ein AWS vielleicht auch. Und die können dann noch effizienter und vor allem geht es dabei um Schnelligkeit, noch schneller die Modelle bereitstellen. Dadurch wird die Tokens pro Sekunde Geschwindigkeit deutlich erhöht. Das ist der Sinn dieser Blackwell Ultra Chips. Die sollen jetzt zeitnah auf dem Markt erscheinen.
Und wir sind ja schon auf einem beeindruckenden Niveau. Also werden wir mit der neuen Chip-Einführung auf jeden Fall nochmal massive Sprünge im AI-Bereich erleben, die ja eh schon so oder so da sind und damit jetzt nochmal so ein bisschen den richtigen Sprit sozusagen bekommen, um richtig nach vorne zu schießen.
Ja.
Also es ist, wird und bleibt spannend. Ich glaube, dieses ganze Jahr wird auch richtig spannend noch, weil wir werden ja auf jeden Fall noch irgendwann auch GPT 5 bekommen und ich glaube, das wird das AI-Agent-Jahr, sagen ja auch alle, und die Entwicklung, die wir derzeit erleben, das wird grandios.
Ja, ich glaube es auch. Noch ganz kurz, ich muss einmal in diesem Podcast natürlich auch sagen, zu erwähnen, die Börse hat schön reagiert auf Nvidias Konferenz. Die Aktie ist heute mal wieder um 3,5% eingestürzt. Die letzten Tage jetzt vor der Konferenz ging es ein bisschen hoch und auch der ganze Tech-Bereich ging ein bisschen hoch. Ich dachte schon, warum eigentlich? Es gab eigentlich keine News, dass Trump irgendwie Zölle aufgehoben hat oder so. Ich glaube, im Zuge dieser Nvidia-Konferenz, weil das so ein bisschen ein Ereignis jetzt war, aber jetzt der Tech-Markt scheint das nicht positiv einzuschätzen. Alle Tech-Aktien im Minus und sowas wie Berkshire Hathaway von, wie heißt er? Oh Gott, jetzt habe ich den Namen vergessen.
Ja, ich könnte
Alex, auch sagen, Warren Buffett. Du musst mir helfen. Genau, von Warren Buffett. Der freut sich, weil seine Prognose geht gerade auf. Also was er gemacht hat, er hat schon vor, ich glaube, ein Jahr oder so, hat er eigentlich fast alles so gut wie verkauft. Auch Apple verkauft ohne Ende, weil er gesagt hat, jetzt kommt eine Krise, jetzt brauche ich Cash. Und ja, scheint gerade seit Trump in der Regierung ist, funktioniert das für ihn sehr, sehr gut. Und die sind jetzt mittlerweile wieder auf Platz 8 der größten börsennotierten Firmen der Welt. Also Cash ist gerade King.
Wer weiß, wie lange noch?
Ja, hoffentlich nicht mal so lange.
Ich hoffe jetzt erstmal, dass je nachdem, wo ihr uns zugehört habt, ihr tiefenentspannt auf dem neuesten Stand der AI-News seid. Und wir danken euch sehr fürs Zuhören. Für die etwas über 100 Leute, die uns verfolgen, möchte ich mal sagen, ihr seid in einem Hardcore-Mikrokosmos. Unterhaltet euch mal mit euren Freunden, euren Familien, Bekannten über künstliche Intelligenz, über ChatGPT hinaus. Und da wird nicht viel kommen. Es ist sehr beeindruckend. Also, wir sind eine super Nische, wir sind eine sehr kleine Gruppe. Ganz liebe Grüße und aus unserer Perspektive noch einen schönen Abend.
Ja, tschüss Sikowski von meiner Seite. Er hat die Boomer Verabschiedung heute.
Nee, habe ich nicht. Ich habe noch gewartet, was du bringst. Und du bleibst ja bei allen. Und ich würde mal sagen, bis später, Sidi.
Genau. Verdammt. Wir müssen uns mal was Neues ausdenken.
Macht's gut. Ciao, ciao.
Also, bis zum nächsten Mal.
Welcome to a couch, take a seat, delight. Where tech meets comfort in the soft glow light. Relax, unwind, let your mind.